Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend, ich grüße Sie. Es war ein historischer Tag. Gleich werden wir vom britischen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Jeremy Adler hören, warum er sich die allergrößten Sorgen macht um die Demokratie in Großbritannien. Sogar einen Bürgerkrieg hält er nicht für völlig ausgeschlossen. Gleich mehr dazu. Außerdem blicken wir zur Eröffnung der Filmfestspiele nach Venedig und wir hören, wie in Leipzig über Kunst, Kunstfreiheit und über den Umgang mit politisch rechten Künstlern diskutiert wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Da steckt Großbritannien vor dem Brexit in einer nationalen Krise und der Premierminister, der nicht vom Volk und nicht vom Parlament gewählt wurde, sondern nur von den 160.000 Mitgliedern der konservativen Partei, dieser Premierminister schickt die Parlamentarier in eine verlängerte Parlamentspause und die Queen segnet das Ganze ab. Johnson wird immer mal wieder als Spieler bezeichnet. Doch Brexit, mit oder ohne Abkommen, das ist kein Pokerspiel. Da geht es nicht um ein paar hundert oder ein paar tausend Pfund Einsatz. Es geht um die Zukunft Großbritanniens, die Zukunft der EU. Johnson, so sagt es der britische Historiker und Politikwissenschaftler Anthony Glees heute hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur, Johnson sei kein Spieler.
Er ist ein geschickter Politiker, der versteht was von der Macht und er versucht, seine Gegner, besonders im Unterhaus, einzuschüchtern. Und es ist ihm bis jetzt gelungen.
Boris Johnson und die Macht. Wie viel Macht geht denn von ihm aus? Wie viel von den Parlamentariern? Wie viel von den britischen Bürgern? Wie ist die Entwicklung des heutigen Tages historisch einzuschätzen? All das möchte ich nun mit Jeremy Adler besprechen. Er ist Schriftsteller und emeritierter Professor für deutsche Sprache am King's College in London. Guten Abend, Herr Adler.
Ja, guten Abend.
Der Premierminister setzt eine Zwangspause für die Parlamentarier durch. Ein Vorgang, der in einer Demokratie eigentlich unvorstellbar ist. Wie ist so etwas in Großbritannien überhaupt möglich?
Ja, das ist eine komplizierte Situation. Man kann theoretisch eine solche Pause einsetzen. Normalerweise wird eine solche Pause für 3, 4 oder auch 5 Tagen eingesetzt, um zum Beispiel die Rede der Königin vorzubereiten, die vor dem Parlament abgehalten wird, oder auch für andere Zwecke. Also die Form ist durchaus normal, 3, 4 Tage. Die Länge jedoch ist ganz ungewöhnlich, ja fast einmalig. Und der Sinn, das Parlament in Schach zu stellen, ganz unerhört. Man muss die genaue Situation sich vorstellen. Britannien befindet sich jetzt seit 2016 in einer schweren Revolution. Das kann man durchaus sagen. Allmählich wird die Regierungsform umgedreht und verkehrt. Und zwar von innen heraus. So wurde heute dieser verlängerte Urlaub in ein Komitee verabschiedet, wo etwa 600 Leute Mitglieder sind, aber nur 3 anwesend waren und darunter auch die Queen. Das heißt also, der Geheime Rat des Staates, der Privy Council, hat diese Entscheidung getroffen. Man erinnert sich, Goethe war zum Beispiel im Geheimen Rat in Weimar. Dieser Geheime Rat befindet sich zwischen Monarch und Kabinett. Das Kabinett ist ein Komitee des Geheimen Rates. Und dieser Rat wurde dazu also überredet, diese Verlängerung zu treffen. Das heißt, eine existierende Struktur wurde von innen her ausgehöhlt und ausgebeutet.
Und zwar von einer Institution, die nicht demokratisch ist.
Der Geheime Rat und seine Funktion ist normalerweise demokratisch und alle Regeln wurden gefolgt. Das ist der heikle Punkt. Man kann nirgendwo wirklich zeigen, hier wurden die demokratischen Regeln zerstört. Aber was zerstört wurde, war der Sinn der Demokratie, die Liberalität und die Freiheit, die Souveränität der Regierung. Das ist ein bisschen komplex ausgedrückt. Sagen wir es mal so, dass Johnson seine Position verwendet hat, die Souveränität der Regierung auszuschalten, aber hat dabei quasi demokratische Mittel verwendet. Das ist also eine Zerstörung der Demokratie durch demokratische Mittel.
Anders als in Deutschland hat die Demokratie in Großbritannien ja eine ganz lange Tradition. Sie hat verschiedene Stadien durchlaufen, hat sich entwickelt. Wie wichtig ist denn, Herr Adler, den britischen Parlamentariern diese Geschichte bei der Beurteilung der aktuellen Situation?
Ja, die Geschichte ist ungemein wichtig. Man denkt zurück zum 17. Jahrhundert, man denkt zum Bürgerkrieg zurück und findet, dass eine solche Lage seit dem Bürgerkrieg nicht stattgefunden hat. Das ist also ein Wendepunkt, geradezu ein Putsch, den Johnson hier ausübt, in zwei Schritte. Der erste Schritt war, als er in sein Kabinett lauter Ja-Sager aufgenommen hat, also Leute, die seine Position befürworteten, und zwar nur Rechte, keine liberalen Tories. Und der zweite Schritt in diesem Putsch ist die Ausschaltung des Parlaments, damit das Parlament die Brexit-Position nicht diskutieren kann.
Wir wollen noch einmal kurz den Historiker Anthony Gleese hören. Er betont, wie wenig demokratisch Boris Johnson als Premier bislang vorgegangen ist. Und das deckt sich, glaube ich, mit dem, was Sie gesagt haben, Herr Adler. Also hier noch einmal Anthony Gleese.
Boris Johnson, seit 5 Wochen Premierminister, hat nur einen Tag sich dem Parlament vorgestellt. Die Abgeordneten haben nur einmal die Gelegenheit gehabt, ihn über seine Politik zu befragen. Und das kommt doch einer Diktatur nahe. Ich will nicht sagen, dass es eine Diktatur ist von Downing Street. Jedenfalls ein Präsidialsystem Großbritannien zur Regierung mit Genehmigung der Königin in Balmoral.
Nahe an einer Diktatur, sagt Anthony Gleese. Herr Adler, ist das übertrieben?
Ja, doch leicht. Ich würde nicht den Begriff der Diktatur hier verwenden. Ich würde eher an eine Tyrannei denken. Es ist keine systematische Form, wie man in einer Diktatur findet, sondern eine rein an die Person gebundene, willkürlich agierende Macht, die Johnson hier ausüben möchte. Ich halte ihn nicht für besonders gescheit. Er wird immer als kluger Kopf hingestellt. Er ist schlau, aber nicht klug. Er hat, wie einer seiner Civil Servants sagte, hat er die Konzentrationsfähigkeit einer Mücke. Mhm. Er taktiert, wie es diese Leute sehr gut können, ohne wirklich die Lage voll überblicken zu können, und hüpft von einem Punkt zum nächsten, ohne genau zu wissen, worauf es hinauslaufen wird.
Nochmal zurück zur Funktion des Parlaments. Gibt es denn keine parlamentarische Kontrolle, keine Mechanismen, die diesen Premierminister irgendwie eingrenzen könnten?
Ja, eigentlich ist in England bzw. in Britannien alles darauf ausgerichtet, die Macht des Monarchen zu zügeln. Mhm. Das ist seit Magna Carta der Fall. Das war wieder der Punkt im Bürgerkrieg mit der Enthauptung von Karl I. Und der Fall, dass ein Premierminister wie ein Tyrann vorgehen würde, wurde nicht vorgesehen. Da zeigt sich eben, dass unsere Verfassung, die eine unkodifizierte Verfassung für einen solchen Fall, keine Mittel hat. Es gibt also keine Mittel, die für diesen Umfug kreiert wurden. Und man kann sich nur auf das Gericht verlassen, aber das Gericht weiß auch noch nicht ganz genau, wie es vorgehen soll. Also es ist eine sehr vertrackte Lage.
In Großbritannien treibt der Brexit die Demokratie in den Abgrund. Das haben Sie, Herr Adler, vor gut einem Monat in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ist die britische Demokratie heute dem Abgrund noch ein Stück näher gekommen?
Ich fürchte ja. Gestern haben 160 Abgeordnete gedroht, dass wenn Johnson das Parlament aussetzt und eine längere Pause einsetzt, sie in Church House, also das ist ein Gebäude gegenüber dem Parlament, wo im letzten Weltkrieg unser Parlament getagt hat, dass sie dort ein Alternativparlament einrichten würden. Das heißt, sie drohen damit, ein zweites Parlament zu schaffen, was nichts anderes bedeutet als Bürgerkrieg. Also wenn man das konsequent durchsetzt, dass man ein zweites Parlament, dann müsste das Parlament auch von der Königin begutachtet werden. Und wenn nicht, käme es zu einem Machtkampf und der könnte blutig sein. Diese Tendenz zur Gewalttätigkeit, diese Bereitschaft, in Worten gewalttätig zu sein, die ist jetzt seit 2016 immer mehr zu bemerken. Und man darf nicht vergessen, dass es nicht nur eine Sache der Demokratie ist, die hier aufs Spiel ist, sondern die Liberalität. der Liberalismus.
Eigentlich unvorstellbar, was Sie da skizzieren, was Sie da analysieren, Herr Adler. Bis gestern, vorgestern unvorstellbar, wirklich heute eigentlich auch noch unvorstellbar. Sie sind zurzeit weit weg von London in Frankreich im Urlaub. War das ein historischer Tag, den Sie da aus der Ferne miterleben mussten?
Allerdings, leider ja. Ja, das war ein Schreckenstag. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je eine solche Situation in England erleben würde, wo die reine nackte Macht sich so grauenhaft zeigen würde und ihre Bereitschaft, eine schwerende Revolution, wie wir sie erleiden, noch weiter zu treiben.
Jeremy Adler, Schriftsteller und Literaturwissenschaftler aus London. Herr Adler, Dankeschön.
Danke.
Heute ist Mittwoch und mittwochs sprechen wir hier in Fazit immer über die neuen Filme, die in den Kinos anlaufen. Heute wird sie uns Patrick Wilinski vorstellen, der bereits in Venedig ist, denn dort beginnen die Filmfestspiele. Herr Wilinski, guten Abend.
Guten Abend.
Über zwei Filme werden Sie sprechen, über die amerikanische Komödie Late Night mit der Oscar-Gewinnerin Emma Thompson und über Golden Twenties von Sophie Kluge. Sophie Kluge, das ist die Tochter von Alexander Kluge und in ihrem Spielfilmdebüt erzählt sie von einer jungen Frau, Ende 20, die wieder bei ihrer Mutter einzieht. Was ist denn da schiefgelaufen in diesem Leben?
Scheinbar nichts. Sie hat das Studium beendet, war länger im Ausland und irgendwie sollte jetzt so etwas wie ein Leben losgehen, tut es aber nicht. Ava heißt sie, 26 Jahre alt, weiß nicht so recht, was sie machen soll. Sie hat keine feste Beziehung, aber auch keine Karrierepläne und der Titel meint ja, dass dies vielleicht auch alles eine ganze Generation beschreiben könnte, die Generation Y, wie es immer so schön heißt. Avas Mutter möchte die Tochter auch nicht so recht bei sich haben, schließt immer die Tür vor ihr ab, hat ihr Zimmer auch umgestaltet, ist mit ihrem eigenen Leben beschäftigt und auch sonst nerven alle um sie herum mit vielen Fragen und das klingt dann so.
Deine Mutter sagte eben, dass du dein Studium abgeschlossen hast.
Ja. Prima.
Und weißt du schon, was du jetzt machen willst?
Ich wollte jetzt eigentlich bald mal ins Bett.
Ja, genau. Sie will einfach ins Bett, bekommt dann aber auch eine Hospitanz am Theater und das soll alles ändern. Aber dort ist sie auch nur Zaungast. Sie ist immer dabei, wie der Regisseur seine Schauspieler triezt, wie die ganzen Eifersüchteleien beim Team sich hochschrauben. Aber Ava gehört nie dazu. Sie ist auch Zaungast ihres eigenen Lebens, keine Beziehung. Sie hat kurz Sex mit einem Schauspieler, aber auch da geht alles schief. Überhaupt ist das am Ende eben ein Film über eine Drifterin, die im Leben ankommen will, weil es die anderen wollen. Und weil es andere eben genauso machen und die selber aber keinen Plan von einem eigenen Lebenskonzept hat.
Das klingt so, wie Sie es erzählen, Herr Wilinski, im ersten Augenblick nach einem recht konventionell gedrehten Film. Gibt es denn bei Sophie Kluge manchmal auch Witz und überraschende Wendung, wie ja bei ihrem Vater Alexander Kluge?
Ja, Witz ist auf jeden Fall da. Ich fand, der O-Ton, der hat das schon ein bisschen angekündigt. Sie ist auf jeden Fall sehr smart, die Ava. Das hat die Regisseurin ihr so in den Mund gelegt. Alexander Kluge war schon stärker noch an Gesellschaft und politischen Gesellschaftsstrukturen interessiert. Das ist bei Sophie Kluge nicht. Ich glaube auch, dass das Kino ihres Vaters weniger mit ihrer Kinosozialisation zu tun hat, als zum Beispiel das amerikanische Kino, das man hier eher wiederfindet in ihrem Film. Ich finde, das Ganze funktioniert aber sehr schön und auch sehr lustig als ein Versuch eines Generationsprofils und Henriette Confurius als Ava spielt das mit einer unglaublichen Natürlichkeit. Da ist wenig aufgesetzt, wenig falsches Spiel, auch im Umgang mit der Umwelt. Als Debüt hat mich das Ganze sehr überrascht.
Golden Twenties von Sophie Kluge. Zum zweiten Spielfilm, den Sie uns vorstellen, Herr Wilinski, Late Night. Darin spielt Emma Thompson, eine britische Late-Night-Talkerin. Nach vielen erfolgreichen Jahren wird ihr nun mitgeteilt, dass ihre Sendung eingestellt wird. Warum?
Ja, sie bringt keine Quoten mehr. Das ist ja im Fernsehen immer das einzige Argument. Ihr wird das auch recht deutlich gesagt. Ihre Witze sind altbacken. Sie selber ist alt, weiß, das funktioniert alles nicht mehr im aktuellen politischen Umfeld. Sie müsse auch mal YouTuber und Influencer in die Sendung einladen und nicht immer irgendwelche Menschenrechtsaktivisten und Nobelpreisträger. Das will keiner sehen. Und zeitgleich beginnt in ihrem Team eine neue Gagschreiberin, Molly, eine junge indischstämmige Fabrikarbeiterin, die diesen Job eher zufällig bekommen hat. Gespielt übrigens von der Drehbuchautorin, dieses Films, Mindy Kaling. Und ich nenne diesen Namen, weil das mit Abstand eine der lustigsten Frauen des amerikanischen Komödienbetriebs ist und so wenige sie in Deutschland zurzeit kennen. Und diese Molly mischt den Laden kräftig auch. Und mit dem Laden meine ich vor allem das Kreativteam hinter Emma Thompsons Show, das eben nur aus weißen alten Herren besteht. Aber das gelingt Molly natürlich nur, wenn sie auch ein paar doofe Sprüche kassiert wie diese hier.
Das ist ein Gleichstellungsding. Die hat den Job nur gekriegt, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist.
Hey!
Ich bin keine alleinerziehende Mutter, okay? Ich sehe nur aus wie eine. Und wahrscheinlich kleide ich mich auch so.
Nein, ich hab gar nicht von dir geredet.
Ach nein, von wem dann?
Meiner Putzfrau.
Dein Bruder hat seinen Job an deine Putzfrau verloren?
Ja.
Egal, nur damit du es weißt, mir ist ein Gleichstellungsding lieber als Vetternwirtschaft. Ich musste mich wenigstens gegen Minderheiten und Frauen durchsetzen. Du musstest nur geboren werden.
Das ist eine Komödie über den schweren Weg der Diversität, vor allem über Hierarchien, die Diversität verhindern. Und am Ende ist das vielleicht zu konventionell erzählt. Emma Thompsons Figur ist am Anfang zynisch und kalt, am Ende sehr nett und weich. Aber dennoch weiß der Film, von welcher Gegenwart und welchem Milieu er erzählt.
Muss man das amerikanische Late-Night-Fernsehen kennen, um den Humor, den Witz, den Sinn dieses Films zu verstehen?
Also wenn man 100% des Humors verstehen möchte, dann sollte man sich schon ein bisschen auskennen, weil es gibt auch viele Gastauftritte großer, bekannter amerikanischen Late-Night-Talker. Und der große Witz des Films ist ja, dass hier eine Frau über mehrere Jahrzehnte eine Late-Night-Show hat. Das gibt es nämlich gar nicht. Die meisten Late-Night-Talker, ach, alle eigentlich, sind Männer. Es gibt seit 2-3 Jahren Samantha Bee. Das ist die erste Frau, die eine eigene Late-Night-Show hat in Amerika. Das ist also schon dieser erste Witz, der da gemacht wird, dass diese ganze Show eigentlich nur von Männern gemacht wird. Aber man sollte sich schon ein bisschen auskennen. Aber dieser Film funktioniert auch als Blick eben auf ja, reaktionäre Gesellschaften, die sich jetzt so langsam diversifizieren müssen. Das sind auch noch schwere Worte, auch für schwere Taten, die da noch folgen müssen.
Golden Twenties und Late Night, zwei Filme, die jetzt in die deutschen Kinos kommen, vorgestellt von Patrick Welinski in Venedig. Vielen Dank. Wir bleiben am Lido, denn dort wurden heute die 76. Filmfestspiele ja eröffnet. Und jetzt am Mikrofon dort Anke Lewicke. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Beginnen wir doch gleich mit dem Eröffnungsfilm The Truth, die Wahrheit des Japaners Kore-eda. Im vergangenen Jahr hat er in Cannes die Goldene Palme für seinen berührenden Spielfilm The Shoplifters gewonnen. Dieser Film ist der erste jetzt, den Kore-eda nicht in seiner Heimat, sondern in Frankreich gedreht hat. Und das mit internationaler Starbesetzung, Catherine Deneuve, Juliette Binoche und Ethan Hawke. War das so eine Eröffnung, die Lust auf 10 Tage Kino in Venedig gemacht hat?
Ja, für mich auf alle Fälle. Also es ist ein sehr ruhiger Film, ein Film, der beobachtet, aber trotzdem passiert unheimlich viel. Und Kore-eda ist ja bekannt für seine Familiengeschichten. Also er ist immer ganz nah bei seinen Figuren und trotzdem gibt er ihnen immer sehr viel Zeit und Ruhe, dass sie sich so in ihrem Familiengefüge orientieren können. Und hier bekommen wir es, ja, man kann es nicht anders sagen, mit einer sehr besonderen Familie zu tun. Die Mutter im Film ist eine sehr bekannte französische Schauspielerin. Ja, und sie wird von der sehr bekannten Schauspielerin Catherine Deneuve gespielt. Und die Tochter ist Juliette Binoche. Sie lebt mittlerweile in New York und ist Drehbuchautorin. Sie kommt zurück, weil ihre Mutter eine Autobiografie geschrieben hat. Und ihr Mann ist Ethan Hawke. Der wäre auch gerne Schauspieler, hatte aber noch nie eine Hauptrolle. Also da hat man so ein Gipfeltreffen von Narzissmus schon einfach an einem Tisch sitzen. Und man fragt sich natürlich, ja, gehen die Starallüren dann beim Essen weiter? Catherine Deneuves Figur sitzt auch immer ganz selbstverständlich eben am Tischende. Und sie kommandiert rum, sie braucht das Scheinwerferlicht. Also das sind ja so alles so Fragen, die das Kino betreffen. Wann hört eben das Kino auf? Geht es im Privaten weiter? Das macht natürlich Sinn bei der Eröffnung, aber es ist auch gleichzeitig ein sehr schöner, eigensinniger Familienfilm, weil in der Familie, ja, vielleicht spielt man da auch, vielleicht hat man gewisse Rollen, die man annimmt, die man wieder ablegen kann. Und dieser Film zeigt, dass diese kleinste Einheit auch funktionieren kann, wenn man die tradierten Rollen verlässt, die tradierten Vorstellung. Ja, und das ist eine ziemlich unorthodoxe Gemeinschaft, die man da kennenlernt.
Merkt man denn den Schauspielern auch sowas wie eine Lust am Spielen an? Die spielen ja wahrscheinlich auch ein bisschen sich selbst.
Ja, es ist wunderbar. Ich meine, die beiden sind ja sowieso immer großartig, aber hier ganz besonders. Und Juliette Binoche als Tochter ist natürlich auch ein bisschen verletzt. Sie reagiert immer, sie spielt viel mit den Armen und den Händen. Und Catherine Deneuve, die muss eigentlich gar nicht viel machen. Die sitzt einfach nur da, zieht mal irgendwie ja, eine Augenbrauen hoch und lästert dabei über eine Kollegin. Also das ist unglaublich, was für eine Präsenz sie hat. Und aus diesem Phlegma, aus diesem Nichtspielen kommt auch eine unheimlich schöne Situationskomik. Und ich kann nur sagen, man kann Catherine Deneuve auch einfach dabei zuschauen, wie sie stundenlang, wie in diesem Film, mit dem Hund geht, mit einer Kastanie immer rundkickt und ganz enttäuscht ist, dass der Hund ihr keine Aufmerksamkeit schenkt.
Frau Lewicke, die wichtigste Nebenreihe des Festivals, Orizzonti, die wurde am Abend auch eröffnet und zwar mit dem Film Pelikanblut der deutschen Regisseurin Katrin Gebbe. Was hat es denn mit diesem seltsamen Titel auf sich, Pelikanblut?
Ja, das Rätsel wird relativ zu Beginn gelöst. Wir sehen ein Bild. Darauf sieht man tote Pelikanküken und die Mutter sticht sich in die Brust, weil sie will mit dem Blut eben die Babys, also die Küken, wieder lebendig machen. Das ist eigentlich auch die Geschichte des Films. Nina Hoss spielt eine Pferdetrainerin, lebt auf einer Farm. Sie hat schon ein Kind adoptiert, sie ist alleinerziehend. Sie adoptiert noch ein Kind aus Bulgarien, die ist 5 Jahre alt und die ist unheimlich traumatisiert. Sie ist nicht bindungsfähig und sie hat keine Gefühle, sie kennt keine Angst. Das kommt immer mehr raus, weil sie eben traumatisiert wurde. Und dieses Mädchen will Nina Hoss wieder lebendig machen. Und das tut sie mit einer Entschlossenheit, die fast schon auch manchmal unglaublich ist. Und der Film ist dann immer spannend, wenn er so Horrorelemente hat, wenn er mit Musik arbeitet und dann denkt man, ach, es ist wieder was vorgefallen. Oder dann entdeckt sie eben einen toten Igel und dann fragt man sich, was hat das Mädchen mit ihr gemacht? Da funktioniert der Film ganz gut. Am Ende kippt er leider so ein bisschen zu sehr ins Esoterische, in schwarze Magie. Und da finde ich es eben schade, dass man in Deutschland nicht diese Tradition des Genrefilms kennt, weil mit dem Genre, der Horror kann ja auch ein Vergrößerungsglas für angeschlagene, traumatisierte Wesen sein. Das hätte hier sehr gut funktioniert und ich hätte mir gewünscht, die Regisseurin Katrin Gebbe hätte das mehr durchgezogen.
Klingt ein bisschen kompliziert und ja, so wie Sie es schildern, auch ein bisschen esoterisch. Pelikanblut von Katrin Gebbe. Frau Lebecke, mit den Filmfestspielen in Venedig beginnt ja auch die Oscar-Saison. Wie präsentiert sich denn das US-amerikanische Kino am Lido?
Ja, ich finde es ja immer ganz interessant. Das sind ja nie die großen Megaproduktionen. Das sind ja eher doch auch die Autorenfilme, die hierher kommen, persönliche Werke. Oder die Amerikaner können es eben Genrefilme drehen und dabei eigentlich auch einen kritischen Blick auf ihre Heimat werfen. Und wenn James Gray jetzt in seinem Wettbewerbsbeitrag Ad Astra Brad Pitt in den Weltall schickt Richtung Jupiter, dann kann man davon ausgehen, dass es kein Spektakelkino ist. Da werden sicher eher so Fragen aufgeworfen, was haben wir Menschen überhaupt im Weltall zu suchen. Was macht das mit unserer Existenz? Also darauf kann man sehr gespannt sein. Und dann gibt es ja auch den Film Joker im Wettbewerb. Joker ist ja der große Gegenspieler von Batman. Und das ist hier aber eine Low-Budget-Produktion. Joaquin Phoenix spielt diesen Joker und der kann das ja gut auch mit seiner Physis so angeschlagene Menschen spielen. Ja, und dieser Film orientiert sich mehr eigentlich an Taxi Driver. Also es ist das Psychogramm einer kaputten Seele in einer kaputten Stadt. Ja, und das ist ganz interessant. Also wir haben einen US-Film aus dem psychotischen Inneren eines Landes und einen Film, der die allerfernste Perspektive einnimmt.
Stichwort nochmal Autorenfilmer. Wie schaut es denn aus mit Autorenfilmern aus anderen Ländern in Venedig jetzt?
Ja, ich könnte jetzt so Name-Dropping machen. Wir haben mal wieder Olivier Assayas hier, den Chilenen Pablo Larraín. Also die stellen ihre Filme regelmäßig in den Wettbewerben der großen Festivals vor. Und zu denen gehört auch der Chinese Lu Ye. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil in China gibt es ja gerade verschärfte Zensur wegen 70 Jahre Volksrepublik. Viele Filme wurden auf anderen Festivals angeblich wegen technischer Mängel zurückgezogen. Da kann man also jetzt mal schauen, wie zeigt er sein Land. Und interessant könnte auch der Animationsfilm aus Hongkong sein, Nummer 7, Cherry Lane. Der spielt in den 60er Jahren, als der Lebensstandard langsam in Hongkong anstieg, man sich auch so vom Denken, von der Kultur mehr in Richtung Westen orientiert hat. Und wie man diesen Film jetzt mit den aktuellen Ereignissen sieht, ich glaube, da lässt sich dann viel drüber diskutieren und sprechen.
Anke Lewicke über den Auftakt der internationalen Filmfestspiele in Venedig. Frau Lewicke, Dankeschön.
Tschüss, arrivederci.
Die Leipziger Jahresausstellung ist eine Gruppenausstellung mit Werken von überwiegend lokalen Künstlern auf dem Kunstquartier Baumwollspinnerei. Doch in diesem Jahr hat die Ausstellung für überregionale Schlagzeilen gesorgt, denn einer der eingeladenen Künstler war Axel Krause und der steht der AfD nahe. Worauf ein anderer Künstler seine Teilnahme abgesagt hat. Daraufhin entstand eine kulturpolitische Debatte über den Umgang mit rechten Künstlern. Dann wurde die Ausstellung abgesagt und schließlich fand sie dann doch statt, aber ohne Axel Krause. Heute Abend wurde über dieses Hin und Her, über den Umgang mit rechten Künstlern, über künstlerische Freiheit in Leipzig im zeitgeschichtlichen Forum diskutiert. Auch Axel Krause saß auf dem Podium. Und unter den Zuhörerinnen war auch Nadja Baschek. Frau Baschek, das Thema hat ja viele auch hitzige Diskussionen ausgelöst. Hat man das an diesem Abend gespürt? War da gewissermaßen Druck im Kessel?
Nein, gar nicht. Also das hatte ich auch anders erwartet. Es war tatsächlich eine sehr ruhige, gesetzte Veranstaltung, alles in allem. Es wurde sachlich diskutiert, aber alles in allem war dieser Druck im Kessel gar nicht so stark zu spüren wie gedacht.
ruhig, sachlich, sagen Sie. Wer war denn noch dabei, außer diesem Axel Krause?
Ja, da war zum Beispiel Dr. Eva-Maria Stange, das ist die sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Dr. Uwe Neumann von der Kunsthalle Rostock, Christoph Tannert vom Künstlerhaus Bethanien, der auch gerade hier in Leipzig eine große Ausstellung mitkuratiert hat, und noch der Maler Rüdiger Giebler aus Halle, also alles Leute hier aus dem, sagen wir mal, Umkreis aus Ostdeutschland, die auf dem Podium saßen, und natürlich der Moderator Dr. Jürgen Reiche, der Leiter vom Zeitgeschichtlichen Forum, wo das Ganze stattgefunden hat.
Am Samstag wird in Sachsen gewählt. Die AfD liegt in Umfragen bei derzeit etwa 25% und sie wäre damit dann zweitstärkste Kraft in Sachsen. Die Partei zeichnet sich auch dadurch aus, die Kunstfreiheit einschränken zu wollen. Wie wurde denn vor dem Hintergrund dieser Prognose, Frau Blaschek, über Kunstfreiheit überhaupt debattiert?
Ja, es war auf jeden Fall ein großes Thema heute Abend. Es ist natürlich sehr zentral. Die AfD wurde in dem Kontext als auch mal wieder genannt und auch zitiert, um eben zu belegen, dass sie ja die Kunstfreiheit in gewisser Weise einschränken würde. Aber es ging dann noch ein bisschen größer und weiter im Thema. Also vor allem auch darum, wie Politik auf die Kunst überhaupt wirken kann und ob die Kunstfreiheit jetzt gefährdet sei. Und das war ganz spannend. Da waren sich nämlich komischerweise erstmal alle einig, dass in Deutschland die Lage ja noch recht entspannt ist und dass die Kunst frei ist und auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber was wirklich interessant war, war also die Einschätzung von Frau Dr. Stange, die was zur politischen Grenzziehung auch gesagt hat, nämlich, dass es ja als Ministerin in ihrer Verantwortung liegt, die Freiheit der Kunst zu bewahren und dass das auch gleichzeitig durch Finanzierung und Förderung geschieht. Und man könnte auch sagen, in gewisser Weise gelenkt. Und ihre Einschätzung dazu lautet wie folgt.
Die Grenzen setzen wir in der Politik eigentlich dadurch, dass wir sagen, wie viel Geld geben wir aus und wofür geben wir das Geld aus? Und das ist eine Diskussion, die wir in der Wissenschaft schon viel eher geführt haben, weil in der Wissenschaft durch die Drittmittelprojekte und Ähnliches, was man ja kennt, Geld für bestimmte Dinge ausgegeben wird und plötzlich für andere Sachen nicht mehr. Also ich nehme mal den Ausstieg aus der Kernenergie, das führte dazu, dass schlagartig kaum noch öffentliche Gelder für Kernforschung ausgegeben worden sind, obwohl das dringend notwendig gewesen wäre. Nicht ganz so dramatisch, das ist aber bei der Kunst und Kultur.
Ja, und was sie dazu noch erwähnt hat, ist, dass also die Freiheit, die man da hat, sich jetzt weniger am einzelnen Künstler ausrichtet, sondern vielmehr an den Institutionen. Daraufhin hat dann noch Herr Neumann von der Kunsthalle Rostock ergänzt, dass man da auch natürlich gewissen Marktmechanismen unterliegt und das auch vor der Politik rechtfertigen muss. Also das darf man natürlich auch nicht ausblenden in dieser Thematik.
Wie hat denn jetzt Axel Krause reagiert? Was hat er denn dazu zu sagen gehabt?
Axel Krause sieht die Kunstfreiheit jetzt auch gar nicht gefährdet. Er war auch da insgesamt gar nicht so radikal eingestellt, wie man meinen könnte, was ja so ein bisschen aus der Berichterstattung hervorging. Was er aber schon sagt, dass er nicht möchte, dass die Politik eine gewisse politische Linie fördert. Und da hat er sich auf das Programm Weltoffenes Sachsen bezogen, das Engagement und Initiativen fördert. Da hatte er anscheinend auch ein Problem mit dem Begriff Weltoffenheit. Und das hat er eben kritisiert.
Und wenn das gar nicht vorkommt, dann ist das für mich eine Schieflage. Sie können dafür stehen, aber solche Initiativen und solche Projekte zu fördern, wo ausschließlich eine politische Richtung den Vorrang hat, das ist einfach eine Schlagseite, das ist nicht gut für unser Land. Also es muss immer eine Ausgewogenheit da sein und Gott sei Dank haben wir jetzt eine politische Kraft, die für diese Ausgewogenheit steht.
Ja, die Kritik hat sich an Frau Stange gerichtet, die auch in der SPD engagiert ist. Und was er auch fordert, ist, dass man eine Debatte führen muss, einen Diskurs führen muss und zwar eben auch mit genau den 25%, die ja oft in seiner Wahrnehmung fälschlicherweise einfach als Nazis bezeichnet würden.
Dieser Axel Krause, dieser Künstler, der ist ja unfreiwillig zum Protagonisten dieser Debatte geworden. Frau Blaschek, bei einer vorherigen Podiumsdiskussion, da hatte er kurzfristig abgesagt. Wie hat er sich denn heute insgesamt auf dem Podium präsentiert?
Eigentlich war er gar nicht so polemisch oder radikal, so zumindest am Anfang nicht. Da ging es auch erstmal so um die Frage, es war so eine etwas lahme Einstiegsfrage, was die Teilnehmer denn am 9.10. oder 9.11. vor 30 Jahren gemacht hätten. Aber es war trotzdem interessant, weil man hat nämlich erfahren in dem Kontext, dass Krause damals ein Linker war und sich auch eigentlich einen sozialistischen Staat gewünscht hatte, der gar nicht so unbedingt diese Wiedervereinigung, wie wir sie jetzt haben. Das hat er auch stark kritisiert. Und das war dann doch ein ganz interessanter Einblick, den man da noch bekommen hat. Und insgesamt war es dann auch eine sachliche Debatte, die da geführt wurde. Axel Krause ist dann doch später ein bisschen aus der Bahn gerutscht, als es um den Ausdruck entarteter Künstler ging, den er sich selber gegeben hatte. Er hatte sich selber diesen Stempel aufgedrückt und blieb auch bei diesem Begriff, den er persönlich für sehr witzig hält.
Also einerseits künstlerische Freiheit, andererseits explizit politische Position. Das ist ein Spannungsfeld. Wurde über dieses Spannungsfeld auch ja geredet, darüber nachgedacht?
Ja, es ging auf jeden Fall vor allem um diese Frage der Trennung zwischen Kunst und Künstler, also Werk und Künstler. Das war ein ganz großes Thema heute Abend. Und dann ging es auch um die Einschränkungen dieser Freiheit und vor allem um Moralvorstellungen. Also ich hatte ja schon gesagt, dass man sich recht einig war, dass eigentlich vom Gesetz her alles ganz gut geregelt ist, dass die Meinungsfreiheit zwar für die Kunst auch deckt, aber dass es mittlerweile Strömungen gibt. Und das hat Christoph Tannert kritisiert. Da ist er nämlich selber jetzt vor kurzem zum Opfer geworden, und zwar als er eine Ausstellung kuratiert hat, in der ihm vorgeworfen wurde, dass er einen Blickwinkel des alten weißen Mannes zu stark da einbringen würde.
Also wir haben es mit einer Debatte um Sittlichkeit zu tun. Und natürlich aktuell wird diese Debatte befeuert durch eine internationale junge Crew von Künstlerinnen und Künstlern, die weltweit unterwegs sind und die natürlich auch bestimmte Entwicklungen, die aus den USA, Ostküste, Westküste kommen, international auch zur Debatte stellt.
Das ist natürlich auch ganz interessant, dass auf dem Podium heute Abend eigentlich nur Männer saßen, bis auf Frau Dr. Stange, die die einzige weibliche Vertreterin war heute Abend.
Der Umgang mit rechten Künstlern, künstlerische Freiheit in Leipzig wurde darüber diskutiert im zeitgeschichtlichen Forum. Nadja Baschek hat uns von dieser Veranstaltung berichtet. Dankeschön. Der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı, die iranische Künstlerin und Filmemacherin Şirin Neşat und der mongolische Verleger und Publizist Engspat Rosen. Die drei haben heute in Weimar die Goethe-Medaillen erhalten. Gewürdigt wurde damit ihre Kulturarbeit im internationalen Austausch. Henry Bernhard war bei den Medaillenverleihungen dabei.
Zum ersten Mal seit der Verlegung nach Weimar wurden die Goethe-Medaillen des Goethe-Instituts heute nicht in den heiligen Hallen des Stadtschlosses verliehen, das wegen Sanierung für viele Jahre geschlossen bleibt, sondern in der sachlichen, lichten Atmosphäre der Weimar Halle. Immerhin kam man so Goethes Wunsch nach mehr Licht nach. Dem Lichten der Erleuchtung der Aufklärung ist auch das diesjährige Motto der Verleihung gewidmet: Dichtung und Wahrheit. Was bei Goethe noch poetische Fantasie war, sei heute nicht mal mehr prosaisch, sondern Fake News, führte der Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann aus.
Es ist kein Zufall, dass das Abwürgen des offenen Diskurses häufig bei der Kultur beginnt. Schleichend beginnt ein Kulturkampf, der einengt auf kulturelle Selbstvergewisserung, auf Selbstbestätigung, der Wohlverhalten belohnt und Aufmüpfigkeit zensiert oder von staatlichen Mitteln ausschließt. Die Kunst wird aber gerade dafür benötigt, die Zwischenräume zu sehen.
Für diese Zwischenräume, in denen das Gemeinsame jenseits der Nationalkulturen, seien sie real oder konstruiert, gedeihen kann, stehen die Preisträger, zwei von ihnen im erzwungenen Exil lebend. Der Thüringer Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff würdigte deren Mut.
Wie schwierig ist der Kampf um Dichtung, Täuschung und Wahrheit in den Ländern, in denen es keine verfassungsrechtlich abgesicherten Institutionen gibt, die wie die freie Presse eben die drei anderen Gewalten auch durch öffentlichen Diskurs kontrollieren.
Şirin Neşat, in New York lebende Iranerin, wurde für ihre Fotografie, ihre Videokunst und ihre Spielfilme geehrt, die sich mit der Rolle der Frau in islamischen Gesellschaften auseinandersetzen. Sie werden in der ganzen Welt gezeigt. Aber, so ihre Laudatorin Britta Schmitz, sie bedeuteten nicht überall das Gleiche, würden in Tokio anders rezipiert als in Bukarest.
Sie zeigt uns, es gibt keine Bildsprache, die kontextunabhängige Grenzen überspringt und global einheitlich zu dechiffrieren ist. So sehr wir uns das im 20. Jahrhundert erhofft haben. Denn auch Kunstwerke sind heute Nomaden. wie Şirin Neşat selbst.
Der zweite Preisträger im Exil, der in Köln lebende türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı, machte in seiner Dankesrede deutlich, dass die deutsche Erinnerungskultur der 90er Jahre für ihn Anregung war, literarisch in die Gewaltgeschichte nicht nur seines Heimatlandes, seiner Heimatländer einzutauchen.
Wegen der Erinnerungsarbeit, die Deutschland geleistet hat, konnte ich mich mit diesem Land identifizieren. Aber ich habe nicht erkannt, dass das Programm des Erinnerns, das uns vor der Vernichtungsgeist der NS-Zeit und seine Wiederauferstehung in den Köpfen und den Fäusten von Neonazis schützen sollte, ist nämlich ein Teil der Gesellschaft nie angekommen.
Der dritte Preisträger, der mongolische Verleger, Buchhändler und Publizist Enchbad Rosen, erhielt die Goethe-Medaille für seinen Einsatz für öffentliche Bildung, für eine Zivilgesellschaft in der Mongolei. Literatur, so Rosen, sei eine moralische Angelegenheit. Wer mehr lese, der könne mehr sehen, mehr fühlen, mehr wissen.
Die Mongolen entstammen einer jahrhundertalten nomadischen Tradition, die hervorragend an unsere extremen klimatischen Bedingungen angepasst ist. Die Herausforderungen von heute sind jedoch zunehmend andere, nämlich gesellschaftliche und politische. Bei dem Umgang mit diesen Herausforderungen können wir von westlichen Kulturen lernen. Damit meine ich besonders die Tradition europäischer Aufklärung.
Rosens Laudator, der Bildungsforscher Damian Miller, betonte, dass Aufklärung keine Epoche unter anderen sei, sondern auch unablässige Skepsis gegen Fake News und Machtanmaßung. Er pries die Aufklärungstage, die Rosen zweimal jährlich in der Mongolei veranstalte.
Sie sind ein Beitrag gegen die erstarkende Nostalgie zu traditionellen Konventionen und gesellschaftlichen Praktiken. Nostalgie ist immer selektiv ersehnt, aber nie selektiv zu haben. Nostalgie bedeutet neben hübschen Kleidern und traditionellen Festen genauso Rechtsungleichheit und Sippenherrschaft.
Die Kunst, in Stellung gegen die Unfreiheit, gegen die Lüge, gegen die zur Unkenntlichkeit verdrehte Wahrheit, wurde bei der Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar gefeiert. Am Beispiel von Künstlern, die zumeist aus der Unfreiheit kommen. Aber alle im Saal fühlten sich wohl mit gemeint. Stünden wir doch alle in einem Diskurs, so Benjamin Emanuel Hoff.
In dem viele Menschen sich overnused, but underinformed fühlen.
Goethe-Medaillenverleihung in Weimar, Henry Bernhard berichtete. Und nun hier in Fazit die Kulturpresseschau, der Blick in die Feuilletons mit Arno Orzesek.
Ein Bekenntnis vorab. Feuilleton-Überschriften, die den Titel des Fassbinder-Films »Angst, Essen, Seele« auf von 1974 variieren, hängen uns zum Hals heraus. Es gab schon zu viele davon. Und nun gibt's eine weitere. »Angst, Essen, Politik« auf, titelt die Wochenzeitung Die Zeit. Puh. Und dann gehört auch noch die Unterzeile zur epidemischen Gattung der Warum-Unterzeilen. Warum die Rücksichtnahme auf die Emotionen des Wahlvolks so fatal ist. Andererseits, wie der Zeitautor Jens Jessen zu dieser Einschätzung kommt, will man dann schon wissen. Hören wir ihm also zu. Ängstlichkeit, die grundsätzliche Neigung, Angst zu empfinden, galt einst als Schwäche. Heute bedeutet Ängstlichkeit Stärke und sie ist keine schwer zu unterdrückende Neigung, sondern die aggressive Bereitschaft, Angst zu zeigen, wenn dies einem gesellschaftlichen Vorteil verspricht. Das hat die Politik schon angerichtet, indem sie der Angst ihr Ohr lieh. Sie ist eine selbstgewählte und selbstbewusste Haltung geworden, deswegen kommt sie auch nicht mehr schüchtern daher, sondern mit Triumphgeheul. Gegenstand des Triumphs ist der Platzgewinn, den Intoleranz und Gruppenegoismus auf Kosten der offenen Gesellschaft erobern und rücksichtslos erweitern werden, wenn wir den Angstgesängen, die in Wahrheit Hassgesänge sind, weiter Gehör schenken. So, und nun leisten wir Abbitte. Was Jens Jessen da schreibt, überzeugt uns, obwohl es etwas undeutlich ist und könnte unter keinem passenderen Titel stehen als eben »Angst, Essen, Politik« auf. In einem weiteren Warum-Artikel erklärt die Zeit, warum die große Liebe der Deutschen zu ihrem Wald derart abklang, dass sein Sterben jetzt kaum jemanden mehr erregt. Dabei steuert Ingeborg Harms auf eine nette Schlusspointe zu, und zwar diese. Seit 2005 die Bewirtschaftung des Waldes aus den Staatsforstverwaltungen ausgegliedert wurde, ist er zum reinen Industriezweig geworden, in dessen Logik Rücklagen und Reserven Umsatzminderung bedeuten. während wir uns von digitalen Techniken im großen Stil in virtuelle Welten entführen ließen, verfiel das öffentliche Gut dem Profit. Zuerst sollten wir die Volkshochschulkurse für Elektrosägen abschaffen. Wer einen Baum wirklich ans Messer liefern will, darf schon seine Muskeln spielen lassen. Ernsthaft engagiert gegen Elektrosägen-Volkshochschulkurse die Zeitautorin Ingeborg Harms. Eine rhetorische Kettensäge, das ist mit Verlaub Philipp Ruch, der Gründer des Zentrums für politische Schönheit, wie man auch der Rezension seiner Polemik »Schluss mit der Geduld« in der Süddeutschen Zeitung entnehmen kann. Demonstrationen, Mahnwachen, Lichterketten, Online-Petitionen, Twitter-Hashtags oder Eiskübel-Videos müssen wir lernen zu fürchten, schreibt Ruch, so die SZ. Sie sind die Pest, sie sind nicht ernst gemeint. Stattdessen will Philipp Ruch nun offenbar, obwohl er viel von Demokratie redet, von der künstlerischen, emotionalen Übertreibung direkt zur Tat schreiten. Verweigern wir Steuerzahlung, besetzen wir Nachrichtensender, machen wir Stress, denn wir stehen in einer Zeit der Schlacht. Bürgerkriegsförderliche Zitate von Philipp Ruch in einem SZ-Artikel von Johann Schlömann. Aber nun, unter dem Titel »Die Reichen des Bösen« behauptet die Tageszeitung Die Welt mit Blick auf die geplante Nichtabschaffung des Solidaritätszuschlags für sehr gut Verdiener, Reichtum gilt wieder als Schande nicht nur bei der SPD. Lesen Sie Matthias Heines kurze Geschichte des Reichenhasses seit Jesus Christus bitte selbst. Wir erwähnen hier nur das lustige Foto, dessen Unterschrift lautet »Wenn das die SPD wüsste, ein vergoldetes Steak in einer Schlachterei in Berlin-Wilmersdorf«. Was das Foto zeigt, steht Ihnen jetzt sicher vor Augen. Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass in der Zeit ein nicht-lexikalisches Wort Überschrift wurde, das aus 32 Konsonanten, darunter allein 30 R, besteht. Es lautet grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.